Guten Morgen, liebe Hörer und Hörer. Wir kommen heute nochmal auf Schiller zurück. Das Jubiläumsjahr 2009 liegt hinter uns. In Marbach, in Schillers Geburtsstadt, fanden, stellen Sie sich vor, 80 Veranstaltungen statt mit Tausenden von Besuchern. Helmut, was fällt uns heute bei Schiller noch ein? Natürlich denken wir an Theaterstücke, wie zum Beispiel natürlich Die Räuber, Don Carlos, was noch?
Wilhelm Tell.
Die Verschwörung des Fiasko. Ja.
Kabale und Liebe.
Richtig.
Vielleicht sollte man auch noch in diesem Zusammenhang sagen, dass gerade Kabale und Liebe und auch Wilhelm Tell noch in einem Lehrplan von Schulen sehr häufig vorkommt.
Richtig. Ja. Natürlich Schiller, der Historiker, die Geschichte des Abfalls der Niederlande 1788 und natürlich seine Briefe über die ästhetische Erziehung des Menschen. Vieles, vieles mehr. Was ist für uns heutzutage hier in Ottawa noch bemerkenswert, wenn wir an Schiller denken? Ich glaube, wir werden zwei Themen herausarbeiten heute. Du meinst als erstes die Freiheit, der Freiheitsbegriff, den wir ja auch in der ersten Schiller-Sendung sagen mal, besungen haben, nicht wahr? Aber nicht wir, aber wir haben es gehört, die erste Sendung über Schiller. Helmut, was meinst du?
Ja, also der Zugang, den ich also mir genommen, also ausgesucht habe, ist also der Gedanke der Freiheit bei Schiller und die verschiedenen konzeptuellen Unterschiede, die man also da ausmachen kann im Zusammenhang mit diesem Begriff. Ich glaube, dass man Schiller auf jeden Fall über diesen Freiheitsbegriff also entstauben kann und für die Menschen heute relevant machen kann. Ne? Ich fange vielleicht mit ein paar Zitaten an, um das zu verdeutlichen.
Na, mach mal los.
Rüdiger Safranski zum Beispiel in seiner Biografie über Schiller sagte, dass Schiller ist der Sartre des 18. Jahrhunderts. Was beide verbindet, ist er nennt es die aktivistische Freiheitsidee.
Was heißt denn das? Was ist damit gemeint?
Nun ja, also dass der Mensch ein handelndes Subjekt ist, nicht? Und er hat auch ist mit einem Willen ausgestattet, mit dem er also sein Handeln bestimmen kann. Für mich ist auch ganz, ganz wichtig die Tatsache, dass während der NS-Zeit die Geschwister Scholl, also die Gruppe um sie herum, die Weiße Rose, dass die also Schiller-Zitate auf den Flugblättern verwendeten, die sie nachts verteilt haben.
Wo man hinzufügen muss, dass Wilhelm Tell ja verboten war in der Nazi-Zeit.
Wilhelm Tell war verboten. Das ist ganz, ganz wichtig, finde ich. Ja, obwohl die, wie gesagt, die Nationalsozialisten ihn vereinnahmt haben, ja, wurde trotzdem der Tell verboten. Und dann auch eine Äußerung von Thomas Mann, die in seiner Rede vorkommt, die er 1955 zum 150. Todestag gehalten hat. Also die Freiheit, sagt Thomas Mann, war Grundmotiv seines Denkens und Handelns. Ja, wie stellt sich das dar? Also ich möchte einmal mit Wilhelm Tell beginnen, also diese erste Nuance von Freiheit. Freiheit im Sinne von Freiheit von Gewaltherrschaft. Und in der ersten Sendung haben Sie ja die Lesung aus dem Tell-Drama gehört.
Ja, Joachim Moskau hat das ja wunderbar gemacht für uns.
Ja, genau. Wo also von ewigen Rechten gesprochen wird, die man sich vom Himmel herunterholt. Ja? Und dass also die Freiheit von Gewaltherrschaft auf jeden Fall, finde ich also, auf jeden Fall heute noch ganz, ganz relevant ist. Und ich glaube, darin ist es auch die Erklärung dafür, warum Wilhelm Tell dann während der Nazi-Zeit verboten wurde.
Ich denke zum Beispiel in diesem Zusammenhang an den Friedensnobelpreis 1991, der an Aung San Suu Kyi aus Myanmar, eben als Birma, vergeben worden ist, nicht wahr? Mhm. Die ja nun wirklich diese Idee verkörpert, nicht wahr? Eben bei ihr nun für nicht gewalttätige Einsätze, Widerstand gegen ein diktatoriales Regime.
Und auch im Zusammenhang mit dieser Friedensnobelpreisträgerin könnte man ja auch dann sagen, also in dem Drama Don Carlos gibt es ja diese berühmte Audienzszene zwischen König Philipp und dem Marquis von Posa. Und da wird also die Idee der Gedankenfreiheit kommt da ganz deutlich zum Ausdruck. Nicht? Ich glaube, Poser sagt, also geben Sie Gedankenfreiheit hier. Und Sie haben auch eine, in der Lesung von Joachim Moskau haben Sie auch eine kurze Passage daraus gehört. Eine weitere Nuance dieses Freiheitsgedankens findet man dann in dem Drama Kabale und Liebe. Und zwar, hier ist es nicht so sehr die Freiheit von externer Gewalt, sondern hier, glaube ich, zielt Schiller auf die Selbstverwirklichung ab, die autonome Persönlichkeit. Freiheit von gesellschaftlichen Normen, dass der Mensch also die gesellschaftlichen Vorurteile, die herrschende Gesellschaft reflektiert und auch durchschauen kann. Und das Drama in Kabale und Liebe, also nicht so sehr das Drama, die Tragödie, rührt zum Teil einmal von der Kabale oder der Intrige her, die gegen Luise Miller und ihren Vater inszeniert wird, aber zum anderen auch gerade von diesen Normen, selbst gesellschaftlichen Normen, die Luise verinnerlicht hat und die sie dann dazu führen, dass sie die Beziehung zu Ferdinand auflöst. An einer Stelle sagt sie, versuche das sinngemäß wiederzugeben, dass also, wenn die Beziehung zwischen ihr, einem Bürgermädchen, und dem Ferdinand, einem Adligen, dass dadurch die ewige Ordnung gestört würde, auseinanderbrechen würde. Also das zeigt ganz deutlich, dass also über die Familie zum Beispiel gesellschaftliche Vorurteile von Menschen verinnerlicht werden und die werden dann als etwas Gottgegebenes praktisch angesehen. Also auf jeden Fall im Falle von Luise.
Und vielleicht kann man das noch etwas erweitern. Es ist ja wohl Ernst Cassirer gewesen, der Philosoph, der gerade den Bezug zwischen der Ästhetik, und wir kommen noch mal darauf zurück, und Schillers dichterischer Arbeit gesehen hat und der also auch dann aufgezeigt hat, wie zum Beispiel in Schillers Geschichtsphilosophie im Grunde der Gedanke entwickelt wird, dass eben eine Zukunft gerichtete Grenzentwicklung, eine Grundtendenz, sollte man eigentlich sagen, zu einem Kulturideal bei Schiller vorgesehen ist, nämlich die Entwicklung eben im Sinne der deutschen Klassik, also von Herder, Goethe, auch von Kant, nicht wahr? Ein Fortschritt, eine Weiterentwicklung des Bewusstseins von fehlender, verlangter Freiheit zu einer möglichen Freiheit in der Situation, wo eben die Freiheit im Natürlichen und die Freiheit im Denken, die Freiheit in der Vernunft in einem ausgeglichenen, ausgependelten Spannungsfeld sind. Mhm. Und das ist natürlich auch in seinen Dramen immer wieder gezeigt.
Ja, und damit können wir auch schon überleiten zu Schillers ästhetischen Ideen und die Rolle, der Begriff der Freiheit in diesen Ideen spielt.
Ja, also da ist natürlich der wichtigste Gedanke für uns heute immer noch Schillers Spielbegriff. In den ästhetischen Briefen zur Erziehung Menschheit, Schiller an verschiedener Stelle, nicht wahr, dass der Mensch eigentlich nur durch das Spiel Mensch wird. Das ist ein sehr tragender und weiterführender Gedankenzug, denn Schiller setzt da grundsätzliche Tendenzen, er spricht von Trieben in unserer Existenz gegenüber, nämlich auf der einen Seite sieht er die sinnlichen Triebe als das, was eben das Leben nun mal ist, was das Leben nun bewegt, nicht wahr? Auf der anderen Seite sieht er des Menschen Formtrieb, nicht wahr? Wir sind da eben immer dazu geneigt, Formen zu entwickeln, Formen zu gestalten. Und der Inhalt des Formtriebes wäre die Gestalt, ja? Demgegenüber ist nun der Spieltrieb, und das ist so sehr schön dargestellt, die lebende Gestalt. Schiller hat das auch in seinen Texten immer wieder dargestellt, aber ich möchte mal hier ein anderes Zitat bringen. Es gibt dieses viel zitierte Punschlied, das Schiller für Goethes sehr hübsch Mittwochskränzchen gedichtet hat. Das ist ein geselliger Kreis, gesellige Gedichte, 1803. Und da heißt es dann ganz am Schluss, wo Schiller also nun die Beziehung zwischen Punschgenuss, also Alkoholgenuss, nicht wahr, und die schöpferische Geisteskraft dann aufzeigt. Und Schiller sagt dann mit der letzten Strophe: Wort gehalten wird in jenen Räumen, jedem schönen, gläubigen Gefühl. Wage du zu irren und zu träumen, Hohn liegt oft in kindischem Spiel. Das ist eine wirklich immer noch wichtige Idee, dass wir uns durch Spiel, im Spiel, selbst ausbilden, selbst befreien und auf diese Weise eben Mensch werden, sich verwirklichen können und natürlich auch eben auf dem Weg zu einer verbesserten Gesellschaft sind. Es ist bekannt, dass Schiller das auch also manchmal mit dem Genuss gegorener Äpfel machte. Ich weiß nicht, inwieweit das also authentisch ist, aber er soll immer eine Kiste mit gegorenen Äpfeln unter seinem Arbeitstisch gehabt haben und da an diesen gegorenen Äpfeln gelutscht haben, um eben wieder in Schwung zu kommen. Nicht? Das deutet schon an, was natürlich der bedeutende holländische Philosoph Johann Huizinga 1938 und Deutsch 1956 unter dem Titel vorschlug: Homo Ludens, der spielende Mensch also, Homo Ludens, vom Ursprung der Kultur im Spiel. Das hat Schiller völlig richtig gesehen. Ja, Helmut, man könnte natürlich hier noch vieles anführen, nicht wahr? Denn es ist hier in den Briefen gesagt, nicht wahr, in den Briefen zur ästhetischen Erziehung, ich zitiere hier: Insofern sich noch gar nichts von Form in dieses Fantasiespiele mischte und eine ungezwungene Folge von Bildern den ganzen Reiz derselben ausmacht, gehören sie, obgleich sie dem Menschen allein zukommen können, bloß zu einem animalischen Leben und beweisen bloß eine Befreiung von jedem äußeren und sinnlichen Zwang, ohne noch auf eine selbstständige Kraft in ihm schließen zu lassen. Von diesem Spiel der freien Ideenfolge, welches noch ganz materieller Art ist und aus bloßen Naturgesetzen sich erklärt, macht endlich die Einbildungskraft in Versuch einer freien Form den Sprung zum ästhetischen Spiele. Und das ist doch das Interessante, nicht wahr? Der Sprung ins ästhetische Spiel befreit uns, nicht wahr, von dieser äußeren sinnlichen Daseinssituation, von den Daseinszwängen, nicht wahr, die uns eben immer wieder versklaven. Nicht wahr?
Ja. Das ist ganz interessant, also dass auch für Schiller das ästhetische Objekt, das schöne Objekt, ist frei und aus sich selbst bestimmt. Und was er damit meint, ist dass das irgendwie Naturgesetzen enthoben ist. Und gerade die Beschäftigung mit dem ästhetischen Objekt kann das beim Menschen auch erzielen.
Ja, vielleicht noch eins, das gilt doch letztlich für Kunst, für Film, für Theater, für Malerei, immer wieder als Ob-Situationen zu schaffen, nicht wahr? Mit denen wir uns identifizieren können und die uns auch innerlich, gedanklich, gefühlsmäßig befreien, freimachen für Neues. Und das hat Schiller doch richtig erkannt.
Hans, vielleicht zum Schluss noch möchte ich noch eine Frage aufwerfen. Und zwar, wir haben jetzt gerade von der Rolle der Freiheit in Bezug zur Kunst gesprochen. Und unsere Hörer werden sich vielleicht noch an die Lesung erinnern, wo Schiller sagt, also Freiheit existiert nur im Reich der Träume. Und mit dem Reich der Träume ist natürlich die Kunst gemeint. Und ob Schiller nicht mit dieser Auffassung aber auch schon ein Wegweiser ist für das, was irgendwie charakteristisch für Deutschland im 19. Jahrhundert gewesen ist, dass man sich also die Einkehr, die Beschäftigung mit der Innerlichkeit in den Vordergrund getreten ist und dass der Versuch, die Gesellschaft also frei zu gestalten, eine Demokratie zu schaffen, ich denke zum Beispiel an die Revolution 1848, dass die aufgrund verschiedener Fehlschläge dann zurückgedrängt wurde. Kann man also sagen, dass Schiller aber auch damit also ein Wegbereiter für die Innerlichkeit gewesen ist?
Ja, diese Frage ist ja richtig gestellt. Ich meine, dass Rüdiger Safranski in seinem Buch schon davon handelt, nämlich Friedrich Schiller oder die Erfindung des deutschen Idealismus 2004. Das ist ein schwieriges Thema, aber du hast die Frage richtig gestellt. Helmut, ich glaube, wir sind am Ende. Ja, auf Wiedersehen. Auf Wiederhören.